Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, wir sind auf dein Wort angewiesen. Wenn wir mit dem allem fertig werden wollen, was auf uns einstürmt. So war es auch an diesem Tag, Dinge, die wie Berge vor uns stehen. Fragen und Probleme und auch Freuden. Herr, dass du uns den Weg zeigst, dass du es uns hell machst. Und vor allem, Herr, dass es uns leichter werde, wieder unseren Weg unter die Füße zu nehmen, das schenke du einem jeden unter uns. Wir danken dir jetzt für diese Gemeinschaft. Amen. Drei lateinische Worte habe ich heute schon gelesen. Dic cur hic. Auch schlechte Lateiner, zu denen ich mich offen bekenne, können das vielleicht übersetzen. Das heißt, warum bist du hier? Sage mir, warum du hier bist. Eine interessante Frage wäre das einmal, hier durchzugehen von Person zu Person, dick, cur hic. Warum sind Sie eigentlich hier? Hatten Sie nichts Besseres zu tun? Wollten Sie noch einmal etwas erleben? Oder haben Sie doch ein Stück Gemeinschaft gesucht nach solch einem Tag mit anderen Menschen, die einem vielleicht zu nahe auf die Haut gerückt sind? Dic cur hic, der Herr weiß es, warum Sie hier sind. Das Thema: Wie werde ich mit dem Geld fertig? Hat sie vielleicht nicht so sehr interessiert, denn für mich ist das überhaupt gar kein Problem. Mit dem Geld, das ich habe, werde ich leicht fertig. Das berührt mich nicht sonderlich, nicht wahr? Und so geht's vielleicht anderen auch. Das ist nicht so mein Problem. Sollten Sie trotzdem damit Probleme haben, dann möchte ich vorweg eine ganz praktische Antwort geben, wie Sie mit Ihrem Geld fertig werden können. Und zwar erreichte uns einen Brief. Ein Brief vom den für uns wohl bekannten Wycliffe Bibelübersetzer, die ja in viele Sprachen die Bibel übersetzen, draußen ihre Leute haben. Und ich darf einfach wörtlich vorlesen, schreibt der Leiter, Herrn Schütteldreier: Ich schreibe wegen einer Anfrage einer Mitarbeiterin aus Burkina Faso. Sie übersetzt für die Nauni im Süden des Landes. Also ich nehme mal an, das ist in Afrika, aber es kann auch ganz woanders sein. Jedenfalls weit weg von Stuttgart-Mitte. Und dort gibt es Gemeinden und die haben nun ein Gesangbuch drucken lassen. Leider haben sie mit der Finanzierung Sorgen. Es wurden 523 Bücher gedruckt, Stückpreis D-Mark 1,68, nicht schlecht. Stückpreis 1,68, da kriegen Sie keine Straßenbahnfahrkarte. Das ergibt eine Summe von D-Mark 878 Mark und 64 Pfennig. Wäre es denkbar, dass in der Gemeinde der Stiftskirche Interesse da wäre, etwas dafür zu tun? Auch ein Teilbetrag würde dankbar angenommen. Also ein Teilbetrag Ihres Geldbeutels ist natürlich gemeint. Wird herzlich angenommen, und so wollen wir einfach heute Abend, sofern Sie etwas dabei haben, einfach dieses Geld dort den Wycliffes weitergeben für diese besondere Aufgabe, damit sie mit ihrem Geld fertig werden. Ja, damit könnte ich eigentlich schon Amen sagen, aber ich möchte doch außerdem den Text auch noch lesen. Und zwar steht er im Jakobusbrief, im 5. Kapitel, und da fängt er Nummer mit Vers 1 an. und nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Nun, ich gestehe, ich hatte selbst große Angst, ob man denn darüber eine Bibelstunde halten kann, so dass die Leute nicht nach 10 Minuten schon weggehen. Aber es hieß ja so schön in der Losung, euer Wissen ist Stückwerk, auch deine Bibelstunde ist Stückwerk. Und so hoffen wir, dass wir wenigstens ein Stückchen davon erhellen können, für uns zu mitnehmen. Agenun, so beginnt dieser Text, übersetzt von Martin Luther, und nun, etwas zu blass für das, was dahinter steht. Und nun, man könnte übersetzen, willkommen, willkommen meine Damen und Herren. Denken Sie bei diesem Ausdruck jetzt nicht an einen Hauskreis. Denken Sie auch einmal nicht an eine Bibelstunde. Auch nicht an eine Gottesdienstgemeinde. Die ist hier zuerst nicht angesprochen. Sondern Agenun meint, wir würden heute sagen, ein Herrenfrühstück. Ein Galadiner. Ein Managerbuffet. Vom Verkaufsdirektor aufwärts. Bis zum Big Boss, in Bosskleidung natürlich gesteuert, mit Nadelanzügen, Smokings, Fracks, alles ist vertreten. Zu einer solchen Versammlung sagt er nun Agenun. Wohlan, zum Wohl, meine Damen und Herren. So sagt er ja, wenn die Herrschaften, so sagt der Hausherr, wenn die Herrschaften eingetrudelt sind, wenn die ersten Trinks gereicht sind, die stehend eingenommen, der Smalltalk, das kleine Gespräch stehend beendet ist, die ersten Höflichkeiten ausgetauscht, meistens eingepackt in riesige Lügen. Sie sehen großartig heute Abend aus, obwohl man weiß, der Mann stirbt auch nächste Woche. Verstehen Sie? Man sagt es einfach so. Es ist lauter Höflichkeiten. Und dann soll das Fest beginnen. Und bevor nun das Glas gehoben wird, sagt er nun, oder wenn es gehoben wird, Agenun. Und nun, zum Wohl, meine Damen und Herren. Und wir sagen gleich, genau so haben wir bei diesem Text gespürt, in diese Gesellschaft passen wir nicht. In diese Gesellschaft gehören wir nicht. Zu dieser Gesellschaft zählen wir auch überhaupt nicht. Mein Einkommen verschafft mir dazu keine Einladung. Von solchen Dingen lese ich, von solchen Versammlungen höre ich, von solchen Partys, die sehe ich vielleicht im ZDF oder ARD, aber dazu bin ich nicht geladen. Wer sind also die Reichen? Hat dieser Text überhaupt etwas mit uns zu tun? Wer sind denn die Reichen? Liebe Freunde, ganz sicher die auch, die tatsächlich reich sind. Und von denen die Bibel oft spricht. Psalm 73, ein hartes Wort, die Gottlosen werden reich. Sicher stimmt die Gleichung nicht immer. Reich gleich gottlos und arm gleich fromm. Sonst müssten unsere Leute auf der Straße alles arge, fromme Brüder sein. Diese Gleichung stimmt so nicht. Und Abraham war reich und fürchtete Gott. Aber oft stehen eben doch die Reichen auf der anderen Seite. Matthäus 23, Lukas 16 nachzulesen. Es ist leichter, dass ein reicher. Es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Noch einmal, wer sind also die Reichen? Wer sind sie? Um hier tiefer zu schürfen, muss man nach dem alten Grundsatz verfahren, dass die Schrift sich immer selber auslegt. Und der Kommentar beziehungsweise die Geschichte zu diesem Kommentar hier ist jene bekannte Geschichte vom reichen Kornbauer. Jakobus 5 ist der Kommentar der Geschichte vom reichen Kornbauer, die ich Ihnen kurz noch einmal ins Gedächtnis zurückrufe. Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Ich will darin sammeln, all mein Korn, meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Und Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Also jetzt noch einmal, im Blick auch auf diese Geschichte. Wer ist denn nun ein Reicher? Wer ist denn nun der Reiche? Ist der Reiche vielleicht ein Wucherer? Dieser Bauer in der Geschichte, der hat ja keinen Butterberg und keinen Milchsee angelegt, aber vielleicht doch eine Getreidehalde. Und erst wenn schlechte Zeiten kommen, sagt er, werfe ich eben mein Getreide auf den Markt, um den Preis hochzutreiben. Nur durch die Hortung lassen sich satte Gewinne erzielen. Aber davon steht hier keine Silbe. Reiche sind nicht die Wucherer. Sind es dann die Geizigen, also jene, die hinter jedem Pfennig her sind, wie der Teufel hinter jeder Seele? So wie es Molière in seinem großartigen Stück Der Geizige dargestellt hat, sind es die, die nach jedem Pfennig fuchsen. Aber davon steht hier auch keine Silbe. Reiche sind nicht die Geizigen. Oder sind es vielleicht doch die ganz großen Banker, die Tag und Nacht mit dem Geld umgehen, sich keine Ruhe gönnen und auch am Wochenende nicht aus dieser großen Geldmühle herauskommen. Aber auch davon steht hier keine Silbe. Reiche sind nicht die Banker. Die Reichen sind vielmehr die, die ihre Rechnung des Lebens, die Rechnung ohne den Wirt machen oder ohne den Wirt gemacht haben. Jetzt gehen Sie noch einmal zu dieser Geschichte, um es zu verstehen. Sehen Sie, der Bauer damals war ein rechter Mann. Der war vor allem ein glänzender Rechner. Und am Herbsttag macht er seine Rechnung auf. Es ist schwer, an solch einem trüben Regentag wie heute, an einen schönen, goldenen Herbsttag zu denken. Aber das müssen wir jetzt für einen Augenblick tun. Eine Rekordernte steht bei diesem Bauer auf den Halmen. Und da sieht er und zählt zusammen 600 Zentner Weizen, 800 Zentner Gerste, 600 Zentner Hafer. Das macht nach Adam Riese 2000 Zentner Getreide. Was für eine Pracht, was für ein Reichtum, was für ein Segen, tatsächlich, was für ein Segen. Und dann geht er von seinen Feldern zurück in seinen Hof, er geht über den Lagerplatz und überlegt, ja, 300 Zentner passen auf den Dachboden, 500 Zentner in die Scheune, 200 Zentner in die Holzhütte. Das macht nach Adam Riese ganz genau 1000 Zentner. Und in seiner Stube zieht er Bilanz und sagt 2000 zu 1000. Genau die Hälfte kann ich unterbringen. Der Hof ist zu klein, das Dach muss ausgebaut werden, die Hütte abgerissen und größer neu entstehen. Und während er auf dem Zettel Bauskizzen entstehen lässt, geht ihm dieses kleine Liedchen durch den Kopf, vielleicht hat er es sogar geträllert, nur ruhen, essen, trinken, lass deinen Mut nicht sinken. Und währenddessen fällt ihm der Bleistift aus der Hand. Rasender Schmerz im Brustkorb, Herzstillstand, Herzinfarkt, Notarzt, der setzt eine Adrenalinspritze mitten ins Herz, aber es hilft nichts mehr. Exodus. Aus. Der Mann ist tot. Und die Witwe sagt, du Liebster. Und die Tochter sagt, du Bester. Und der Sohn sagt, du Teuerster. Und der Nachbar sagt, du Freund. Und Gott sagt, du Narr. Du Dummkopf. Das Platzschaffen, liebe Freunde, das Platzschaffen war nicht falsch. Reiche müssen für ihr Geld sorgen. Noch einmal, liebe Freunde. Reiche auch unter uns müssen für ihr Geld sorgen. Platz schaffen war nicht falsch. Schlatter schreibt, wenn der Mann so nicht gehandelt hätte, wäre er im ganzen Dorf verlacht worden. Das war seine Pflicht, Gottes Schöpfung nicht auf den Halmen verfaulen zu lassen. Liebe Freunde, es ist Pflicht, den Segen, den man auch pekuniär in einer Familie haben kann, nicht einfach verrotten zu lassen. Das ist Pflicht. Übrigens hat es Josef auch getan. Er hat Lagersilos angelegt und er ist dafür Vizekanzler geworden. Trotzdem ist er zum Narren degradiert. Jakobus sagt sogar, heult und weint. Warum? Weil er die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Weil er gearbeitet hat, ohne an die größte Zahl seines Lebens überhaupt zu denken. Reiche, die Rechnung ohne den Wirt machen, sind Narren. Reiche, die zählen, aber nicht alles, sind Narren. Liebe Freunde, man muss Posten nicht unter den Tisch fallen lassen. Man darf Zahlen nicht vergessen. Alles will gezählt sein. Noch einmal, wie werde ich mit dem Geld fertig? Jakobus sagt zuerst, alles. Alles will gezählt sein. Und zwar zuerst die Lebenstage, zweitens die Lebenslage und drittens den Lebenswert. Rechnen, zählen. Erstens die Lebenstage. Und hier benutzt er für uns ein sehr hart klingendes Wort. Für die Leute damals nicht, die kannten Jeremia. Die kannten auch Jeremia 12, den dritten Vers. Lebenstage zählen auch den Schlachttag. Im Judentum war das eine feststehende Bedeutung für den großen Gerichtstag. Und so heißt es auch in Vers 3, in diesen letzten Tagen. Liebe Freunde, dieser sogenannte reiche Bauer hat schlicht eines vergessen, beim ganzen Zählen, beim mit dem Geld fertig werden, hat schlicht den Tod vergessen. Er hat Äcker abgezählt, hat Speicher und Scheunen aufgezählt und schließlich alles zusammengezählt und die Summe gezogen und sagte, das reicht für viele Jahre. So wie der Schüler. Er hat Test und Klausuren abgezählt, er hat Noten und Punkte aufgezählt und dann daraus die Summe gezogen und gesagt, das reicht für ein anständiges Abitur. Oder so wie ein Mitvierziger, der die Sparkassenbriefe abgezählt hat, Zins und Rendite aufgezählt und dann zusammengezählt, das. Genau das, das reicht für ein nettes Häuschen. So wie der Rentner, der noch einmal seine Büchlein durchgeht und sagt, das reicht sogar fürs Altenheim und dann sogar noch einige Jahre fürs Pflegeheim. Es reicht, Freunde. Es reicht. Und Jakobus sagt, heult und weint über das Elend, das über euch kommen wird. Diese Nacht. Sehen Sie, unsere Zeitrechnung und sein Zeitpunkt, Gottes Zeitpunkt, die prallen hier hart aufeinander. Wer nicht mit diesem Gerichtstag, oder so wie Jeremia sagt, mit dem Schlachttag, wer nicht mit diesem Tag rechnet, verrechnet sich gründlich. Wer nicht durch den Tod andere Perspektiven bekommt, ist ein Träumer. Wer nicht die Tatsache Tod in sein Lebenskonzept einbaut, muss sich als kompletter nachbelächeln und sogar beschimpfen lassen. Ich möchte einmal so sagen, Sie wissen ja alle, was Spielgeld ist. Ich gehöre zu denen, die an Weihnachten immer noch einen Kaufladen zu Hause haben in einer Ecke. Darauf freue ich mich auch wieder jedes Jahr, denn so ab Weihnachten bis Mitte Januar gibt's dort Lakritze, die ich das ganze Jahr nicht bekomme. Wir sagen Bärendreck. Und wenn man dort etwas kaufen will, in diesem Laden, braucht man natürlich Geld. Das Schönste bei diesem Laden ist, dass dieses Geld gleich vorne mit auf dem Laden steht. Man kann also auch zuerst Geld nehmen, Lakritze dazu und dann wieder das Geld zurücklegen. Aber oft nehme ich auch dieses Geld und lege es in meinen Geldbeutel. Und so ist es mir letztes Jahr passiert, dass ich bei Hertie war, oder ich weiß nicht, im Kaufladen, und am Schluss hat so und so viel gekostet, ja, können Sie es auch, haben Sie noch 70 Pfennig dabei? Ich sagte, selbstverständlich, selbstverständlich. Und leg's raus und leg 70 Pfennig hin. Und die Dame schaut mich an, ich fragte, stimmt bei mir was nicht, oder was? Ja, was haben Sie denn für Geld? Und tatsächlich, Mensch, ich glaube, ich bin rot angelaufen. Das Spielgeld hat Ferdi nicht genommen. Der reicht für meinen Kaufladen, aber sonst für überhaupt nichts. Und dann das Zweite. Oder nehmen Sie zum Beispiel Geschenktaler. Wenn Sie bei Bräuninger Geschenktaler kommen, Sie können diese Taler überall einlösen, Aber in dem Geschäft, aber sonst nirgends. Überall ist es nicht zu brauchen. Und genauso ist es mit unserer D-Mark. Die ist eben nur hier für dieses Land und für eine ganz bestimmte Zeit. Geld nur für unsere paar Lebensjahre und dann sind sie wertlos und keinen Pfifferling mehr wert, wenn wir nämlich dieses Leben verlassen. Keine Schuld zu bezahlen, keine gute Tat mehr damit zu machen. Jakobus sprach im letzten Kapitel, und wir hörten letztes Mal davon, er sprach vom Dampf, dass unser Leben sei, dass unser Leben eben so eben vorbeigehe und eben nicht auf ewig angelegt sei. Sehen Sie, die römischen Philosophen deuteten ja die Handlinien in unserer Hand als ein M und sagten, das heiße ja Memento Mori. Gedenke, dass du sterben musst. Und so sagen sie immer, jedes Mal, wenn du deine Hände wäschst oder anschaust, dann wirst du daran denken, dass dein Leben nur Dampf ist. Psalmist hat gesagt, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss. Herr, wie gar nicht sind alle Menschen, Reiche und Arme. Liebe Freunde, wenn also die Lebenstage gezählt werden, dann kann ich aufs Geld zählen, nicht mehr so versessen sein. Auf jene Frage, reicht's denn fürs Studium? Reicht's denn für eine fünfköpfige Familie? Reicht's denn für ein weiteres Kind? Liebe Freunde, das Geld macht mich fertig. Und deshalb werde ich nicht mehr mit dem Geld fertig. Das ist der eigentliche Punkt. Das Geld macht mich fertig und deshalb werde ich nicht mehr mit ihm fertig. Sehen Sie, der Reichtum verfault, wird hier noch einmal deutlich gesagt. Die Kleider werden zerfressen. Gold und Silber, damals waren sie nicht so rein. Die verrosten. Eure Lebenstage sind gezählt und deshalb zählt nicht so. Rechnet doch nicht so, weil eure Lebenstage gezählt sind. Rechnet nicht alles aus, sondern rechnet hinaus auf den letzten Gerichtstag. Das ist's doch, liebe Freunde. Und jener Punkt nicht zu vergessen, gerade dann, wenn ich meine, vielleicht weil ich zu wenig habe, ob es mit dem Geld reicht, oder wenn ich zu viel habe, was soll ich denn eigentlich mit dem allem tun?
sagt er, schaut doch einmal jetzt über eure Tage hinaus auf diesen letzten Tag. Und dort werden wir alle erscheinen müssen. Und liebe Freunde, da stehen wir dann alle ganz gleich da. Und da ist alles andere, was wir bisher besetzen, so wie Spielgeld, das wir weit hinter uns zurücklassen mussten. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wäre. Dieses Lösegeld haben wir nicht. Dieses Lösegeld hat keiner. Dieses Lösegeld hat nur der Herr selber, der mich hoffentlich mit diesem von ihm erworbenen Gut mich freikauft. Und liebe Freunde, wenn dann am letzten Tag mich einer mit seinem Geld freikauft, der ich nichts habe, was ist dem gegenüber all mein Rechnen, all mein Sorgen, all mein Verzweifeln? Hier kommt ein armer Sünder her, und wenn er 4 Millionen hat, der gern fürs Lösegeld selig wäre. Das ist's, mit dem wir rechnen müssen. Zweitens, die Lebenslage. Ein auffallendes Symptom des Reichen ist, und so sagt es Jakobus, er hört schlecht. Der Reiche hört schlecht. Er hört keine andere Stimme. Er hört nicht die Arbeiter, die um ihren Lohn schreien. Er hört nicht die Schnitter, die bitten. Er hört nicht die Stimmen, die in der Welt um Brot bitten. Er hört oft überhaupt nichts mehr anderes. So sehr ein Blinder hören kann, so taub ist interessanterweise ein Reicher. Und dass wir selbst angekränkelt sind, wissen wir immer wieder selbst und erschrecken darüber. Als ich heute Mittag gelesen habe, sehen Sie, wissen wir, da haben wir es zum Beispiel gehört, und das ist eine offizielle Verlautbarung, die ich hier habe, dass im Sudan die islamitisch-fundamentalistische Regierung des Nordens die Eliminierung Tausender von Südsudaniden durch Hunger und Krieg, dass sie es zulassen, um den Süden durch Dezimierung der Bevölkerung in die Knie zu zwingen, den christlich geprägten Süden im Sudan. Hören wir es denn aus dem Sudan, wie sie dort in diesen Tagen schreien? Hören wir es aus Nigeria? Aus Nigeria, dort bekommen in den meisten Bundesstaaten christliche Gruppen keine Genehmigung mehr zum Bau von Gotteshäusern oder zur Renovierung ihrer Kirchen. An manchen Orten werden sogar bereits bestehende Kirchen mit Benutzungsverbot belegt, sodass die Christen im Freien Gottesdienst feiern, wenn sie überhaupt feiern können. Wissen wir es denn? Oder, wenn man so viel redet, auch die Türkei. Die Türkei unterdrückt und diskriminiert Christen. Man wagt schon gar nicht mehr zu sagen. Aber es ist so. Im Jahr 1900 gab es in der Türkei über 3 Millionen Christen. Das heißt 22% der Bevölkerung. Heute leben in der Türkei ganze 0,4% Christen in der Bevölkerung und die es sehr schwer haben. Im April 1990 wurde ein neu errichtetes kirchliches Gebäude der Armenier von Bagger niedergewalzt. So sieht es aus. Dort schreien sie. Dort schreien sie nach Hilfe und Anerkennung. Hören wir es denn überhaupt noch? Sehen Sie, ob wir nicht da reich sind, weil wir es nicht mehr hören und taub geworden sind. Für Christen in der Unterdrückung vor allem und vorerst durch den Islam. Sehen Sie, wir haben nur noch ein Selbstgespräch. Und jetzt komme ich noch einmal zurück auf unseren Bauern. Was mache ich? Ach, das mache ich, sagt er. Wenn ich das gemacht habe, dann mache ich das. Es ist ein einziger Monolog. Wenn ich das alles gemacht habe, dann mache ich Pause. Seine Welt ist der Bauernhof und sein Horizont ist die Gemarkungsgrenze. Sein Himmel ist die Luft über seinem Kopf. Mehr eigentlich nicht. Und so ist es auch bei anderen. Beim Kaufmann ist es vielleicht die Stadtgrenze und bei einem Handwerker, bei einem Freidenker ist es nur noch der Himmel über seinem Kopf. Dieses eingekurvt sein in sich, wie die tibetanischen Gebetsmühlen. Ich meiner, mir, mich. Ich meiner, mir, mich. Vom anderen höre ich schon gar nicht mehr. Das ist der Reiche. Sehen Sie, Gott hat ausgezählt. Nur Gott lässt sich nicht auszählen. Er meldet sich zu Wort beim Kornbauer durch einen Kollaps, bei der Gemeinde hier durch Jakobus, bei uns vielleicht durch ein Predigtwort. Er funktioniert den Monolog in einen Dialog um und er sagt uns noch einmal in diesem Abend, du musst es so verstehen, so musst du es verstehen. Ihr versteht doch alle etwas vom Leihen. Du bringst Geld auf die Bank und du rechnest dann mit Zins und Zinseszins. Und nun stell dir einmal vor, du gehst, nachdem du jahrelang dein Geld auf eine Bank gebracht hast, nun gehst du eines Tages wieder an den Schalter und der Beamte, der dir ein paar Mark herausrücken soll, der sagt, es tut mir ganz herzlich leid. Aber ab heute, dem 11. Februar, betrachtet die Bank ihr Geld als ihr persönliches Eigentum. Sie werden blass, sie sind verrückt geworden. Ein Riesenkrach wird entstehen. Nein, das ist jetzt unser Eigentum, Sie können wieder gehen. Sehen Sie, das Geld ist doch geliehen, damit es Zinsen bringt, sonst nichts. Und Gott sagt, und das sollen wir hören, merkst du denn nicht, dass du dein Leben nur geliehen bekommen hast? Ich habe nicht umsonst und für nichts in dir investiert. Was hast du aus deinem Körper gemacht? Was hast du aus deinem Herzen gemacht? Was hast du aus allem gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? So fragt Jakobus, was hast du aus deinem Leben gemacht? Wir sind doch als Lehensleute sein Eigentum. Wir können doch nicht sagen, ab jetzt gehört's uns und Gott hat nichts mehr zu sagen. Liebe Freunde, wir sind sein Eigentum. Die Versorgung übernimmt er. Es ist nicht so wie bei unseren Kindern oder so wie ich es erlebt habe. Die Versorgung im Kindergarten übernahm der Vater. Und als ich in die Schule kam, übernahm die Versorgung der Vater. Und als ich Student war, übernahm die Versorgung der Vater. Und dann auf einmal gab es einen Punkt, wo ich Geld bekam und dann musste ich mich selbst versorgen. Liebe Freunde, wissen Sie, dieser Punkt kommt, wenn wir mit Gott leben, nie. Als Kinder leben wir von der Versorgung Gottes. Als Studenten leben wir von der Versorgung Gottes. Als Erwachsene leben wir von der Versorgung Gottes. Es gibt keinen Punkt, wo er sagt, und jetzt müsst ihr euch selbst versorgen. Und dann sind Sie 70 und 80 und Gott versorgt Sie noch. Das ist's. Gott versorgt sie noch, auch wenn sie sich unversorgt vorkommen. Er lässt sie nicht. Aber eines Tages, Freunde, eines Tages wird er nach dem Zins fragen. Eines Tages nach dem Zins fragen, was ist mit deiner Zeit? Was ist mit deinen Gedanken? Mensch, was hast du mit deinem Leben gemacht? Gott, der als Schöpfer am Anfang stand, der als Herr in der Mitte steht, der steht als Richter am Ende und den dürfen wir nicht vergessen. Alles zählen, Freunde, alles zählen, wenn wir vom Geld reden. Und das Dritte und Letzte, den Lebenswert zählen, den Lebenswert. Und nun hören Sie noch einmal jenen schwierigen letzten Vers. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Darüber wurde schon viel gestritten, bis heute. Die Reichen stehen hier in der Mehrzahl, der Gerechte in der Einzahl. Ich denke, wir müssen an dieser Stelle jetzt an Jesus selbst denken. Denn er wurde verurteilt und getötet, er widersetzte sich nicht. Ihn nicht vergessen. Reich an vielen Dingen wie der Kornbauer, trotzdem ein armer Schlucker. Warum? Er hat Höchstwert, den Höchstwert noch gar nicht entdeckt. Kennen wir ihn? Wissen wir, wie er beschaffen ist, der Höchstwert in unserem Leben? Nicht aus Silber oder Gold oder Platin. Die Bibel sagt aus Fleisch und Blut. Der Höchstwert unseres Lebens heißt Jesus. Dass ich Jesus kenne, das ist der eigentliche Reichtum meines Lebens. Und dass ich Jesus liebe, das ist der eigentliche Schatz meines Lebens. Und dass ich Jesus glaube, das ist der eigentliche Wert meines Lebens. Der Heidelberger Katechismus hat es doch gesagt, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Wie viel sind wir wert? Die einen sagen, alles zusammengenommen 5 Mark, wenn man Goldzähne hat, ein paar Mark mehr. Das sind wir wert. Oder der Kidnapper sagt, so ist Ihr Kind Ihnen nicht 1 Million wert. Also so zwischen 7 Mark und 1 oder 2 Millionen sind die Menschen wert. Aber, liebe Freunde, vor Gott sind wir viel, viel mehr wert. Jeder von uns ist Gott so viel wert, dass der seinen einzigen Sohn Jesus Christus am Kreuz schlachten ließ. Das ist kein bisschen Money. Das ist keine müde Mark. Das sind keine Franc, Lire oder Dollars. Jeder in diesem Raum heute Abend, jeder in der Schlosskirche ist einen Christus wert. Jeder ist einen Christus wert. Das ist die Währung, nach der vor Gott gehandelt wird. Wir sind für ihn die teuersten Wesen. Und wenn sie sich billig vorkommen, und wenn sie sich so abgehalfert vorkommen, und wenn sie sich so abgegriffen vorgekommen und sagen, bei mir ist nichts mehr, ich bin nichts mehr. Sie sind für diesen Gott das teuerste Wesen. Deshalb lässt er sie nicht links liegen. Auch nicht morgen und übermorgen. Und deshalb ist er für alles besorgt. Ich betone, deshalb ist er bei ihnen für alles besorgt. Auch für ihren heimlichen Kummer und ihr heimliches Leid. Und deshalb will er ihre Schuld abnehmen und bezahlen. Wer Jesus kennt, ist reich im Leben und sogar im Sterben. Reich im Leben und Sterben, das ist der, der den Höchstwert Jesus kennt. Damit wird auch das Geld relativ, liebe Freunde. Ob 10 oder 1 Million in ihren Taschen, 10 Pfennig oder 1 Million, sie brauchen auf jeden Fall den Höchstwert. Kein Monolog und deshalb kein Monolog, sondern ein Dialog mit diesem Herrn, ein Gebet, das vielleicht so heißen könnte, Herr, ich danke dir, dass du mich so reich beschenkt hast. Bewahre mich davon, dass ich mein Herz dranhänge. Lass mich nie vergessen, dass nicht dies alles mein Leben reich macht, sondern du selber, der mich so liebt. Du selber, der mich so liebt. Vergessen Sie dies nicht, wenn Sie jetzt nach Hause gehen. Vergessen Sie es nicht. Sie sind Millionäre. Sie sind Millionäre der Liebe Gottes. Und weil dem so ist, deshalb werden Sie auch mit den paar Pieben, die Ihnen für ein paar Jahre noch geliehen sind, werden Sie auch fertig. Millionäre dieses Gottes. Wie reich sind Sie? Amen. Herr, und jetzt bitten wir noch einmal an diesem Abend auch für deine Gemeinde, dort wo sie es schwer hat, besonders in der Türkei, in Nigeria und im Sudan. Du weißt, wie leer sie sind und wie sie dich brauchen, dein Gut und Hab. Herr, und wir befehlen dir jetzt auch die an, die durch ihre Krankheit in große Not geraten sind. Dass sie erkennen, dass, wenn ihnen alles aus der Hand geschlagen wird, du ihr Wert bleibst im Leben und im Sterben. Danke, Herr, dass du uns so reich gemacht hast. Lass uns neu mit diesem Schatz leben. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.